Klein, aber hart.
Damit herzlich willkommen hier beim Podcast der Prokrastinaten.
Ja, in dem Fall kann man das wirklich so sagen, oder?
Wir haben prokrastiniert, das muss man wirklich mal sagen. Wir haben es ewig vor uns hergeschoben und wir wissen, wie wichtig es eigentlich ist, wenn man überhaupt so ein Podcast-Projekt nicht nur an den Start, sondern einigermaßen erfolgreich betreiben will, dass man auch Termine einhält. Also ja. Publikationstermine. Und das haben wir jetzt echt ein bisschen verpennt. Wir haben prokrastiniert.
Also vor sich hergeschoben, ne? Ja. Wobei wir müssen ein bisschen entschuldigen. Also einmal ist jetzt nicht so rechtzeitig draufgeladen worden. Das kam erst dann später dazu. Das ist also sozusagen, falls ihr da verwirrt wart, da waren wir nicht tot oder krank oder so. Aber beim letzten Mal, letzte Woche war es wirklich schwierig. Da warst du von Tag zu Tag, heute geht's nicht, wir müssen morgen machen.
Und also du warst irgendwie krank?
Ja, und dann war ich krank. Also wir hatten dann hinterher den Freitag noch als Option, als letzter möglicher Termin sozusagen. Und dann bin ich morgens früher einfach mal aus dem Latschen gekippt.
Du bist komplett ausgeballt. Was war denn am Montag? Wir wollten doch dann am Montag. Am Montag hat auch irgendwas nicht gepasst.
Am Montag warst du krank.
War ich krank?
Ich meine oder? Oder hast du einen Termin?
Ich weiß nicht.
Also Dienstag hast du einen Termin. Heute ist Mittwoch, um es mal für
heute ist Mittwoch.
Volle Transparenz hier zu schaffen.
Genau, also wir sind im 29. Januar heute, richtig?
Heute ist der 29. Januar des Jahres 2020. Ach, apropos übrigens, noch kleiner Lebenshilfetipp an der Stelle, bevor wir loslegen. Habe ich letztens gehört, bei 2020, wenn man irgendwo unterschreibt und das Datum reinschreibt, dann schreibt man ja meistens immer nur so 27.01.20. Das hat man die Jahre davor auch immer gemacht. Aber jetzt ist so blöd, weil wenn man nur 20 schreibt, dann könnte jemand noch schnell eine 18 dahinter schreiben oder 19. Und dann sieht es so aus, als hättest du den Vertrag schon letztes Jahr abgeschlossen. Deswegen soll man immer 2020 ausschreiben und nicht nur einfach 20 reinschreiben.
Also seht ihr schon, das ist doch ein Mehrwert, der sich echt lohnt.
So, damit können wir Schluss machen, ne?
Das finde ich, hat schon viel geholfen. Ich habe auch noch einen, ich esse nämlich gerade einen Apfel. Das ist eine Neuerung hier bei uns in der Firma. Hier stehen jetzt immer frische Äpfel.
Oh.
Immer frische Äpfel. Der Chef hat es irgendwo aufgegriffen. Also gut, das ist ja jetzt nicht so neu. Apple away. Apple per day keeps.
Apple acts you in the 80s, brings you millions in the 20s.
Ja, ich kenne an apple a day keeps the doctor away.
Richtig, genau.
So ungefähr war es, ja. Und die sind aber auch sehr lecker. Also ich glaube, da gab es direkt einen Apfeltest. Also mussten verschiedene Mitarbeiter, mussten unterschiedliche Apfelsorten kosten. Das fällt alles dummerweise aus unserer Arbeitszeit raus, weil wir sind ja die Morgensendung und das machen die dann immer irgendwann mittags, nachmittags. Und die haben sich aber echt für eine gute Sorte entschieden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was gibt's denn hier so grüne Minna, grüne...
Grüne Minna ist auch schön.
Die Äpfel?
Die Großmutter Schmidt, also Granny Smith, die kenne ich. Was gibt's denn? Boskop. Boskop finde ich so ein schönes Wort.
Boskop, genau.
Ja.
Ja, das ist das so, was mir einfällt. Also insofern, ich bin ein bisschen unhöflich, aber ich muss ihn jetzt aufessen. Nicht, dass wir wieder den nächsten Podcast verschieben müssen wegen Krankheit.
Um
das soll nämlich gesund halten. Ja,
also. Wie ist denn, wenn du in den Apfel reinbeißt? Gibt es da auch diese roten Flecken drin, wie früher in der Fernsehwerbung, wo man weiß, oh, Zahnfleischbluten?
Es ist eine feste Konsistenz.
Das deines Zahnfleisches oder
es gibt keine roten Flecken. Allerdings bekomme ich manchmal einen Schreck, wenn ich so diese kleinen Zahn Zwischenraumbürsten nehme. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist ja Zahnseide, oder?
Ja, aber inzwischen bin ich auch bei den Bürsten.
Ich bin Zahnbürsten zwischen. Also Zahnzwischen- und Bürstentyp.
Ja.
Und da ist es tatsächlich so, dass es dann manchmal nachblutet. Ja. Da mache ich mir schon große Sorgen. Und ich weiß, ich muss zum Zahnarzt, aber wir prokrastinieren ja gern. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch.
Ja, aber mit diesen Bürsten, das Schlimme ist ja, dass man dann erstmal sieht, was so alles tatsächlich man so mit sich rumträgt. Mhm. Und das finde ich wirklich erschreckend. Das ist so ein bisschen, wie wenn man zu Hause sagen würde, ach, lassen wir das mit dem Putzen lieber, weil dann sehen wir ja, wie viel Dreck da ist. Also Scheibenputzen zum Beispiel, dann siehst du ja an der Stelle, wo du geputzt hast, wie hell es plötzlich wird. Wenn du es nicht geputzt hast, dann ist es halt einfach so ein leichter Grauschimmer, der nicht weiter auffällt. Mhm. Deswegen vielleicht besser sein lassen. Aber wenn wir beim Thema Hygiene sind, ich habe diese Woche auch noch eine Geschichte gelesen, das hat mich auch ein bisschen umgehauen. Wir sind ja als Männer im Moment, also wir beide fallen ja so ein bisschen raus, wir sind ja so 3-Tage-Bartträger, wenn überhaupt, aber hast du inzwischen mehr? Weiß ich jetzt gar nicht. Du hast mehr Bart, ne?
Nee, auch so 3-4 Tage. Also es ist aber jetzt nicht wirklich irgendein Statement, sondern es ist einfach Bequemlichkeit, es ist einfach Faulheit.
Auch wieder Prokrastinieren.
Das jeden Tag zu machen.
Ja.
Auch wieder eine Form der Prokrastination, das stimmt.
Ja.
Ja,
und, das aber es ist ja jetzt im Moment so hip, als Mann richtig viel Bart, richtig Vollbart zu haben. Und ja. es gab eine sehr interessante Studie in der Schweiz. Und zwar kam das dadurch zustande, dass man in einer Klinik gesagt hat, pass auf, wir ermöglichen jetzt auch den Tierärzten, dass die das MRT, diese riesen Magnetröhre nutzen können, die sonst ja immer viel zu teuer ist und außerdem muss die dann gereinigt werden und so weiter, nur für Menschen vorbehalten ist. Und haben die gesagt, wir machen so einen Abend in der Woche, wo wir auch mal Tiere da reinlassen. Und dann wird anschließend richtig, richtig gründlich sauber gemacht. Ja, und da haben sie dann festgestellt, sie haben Abstriche gemacht und dass, wenn ein Bartträger drin war, war es in dem Ding dreckiger, gab es mehr Bakterien, als wenn ein Hund drin war. Sie haben dann das Fell und den Bart von Männern untersucht und auch Mundabstriche gemacht und generell ist auch im Mund von Bartträgern sind mehr Bakterien als im Maul eines Hundes. Also insofern, ja, für uns Männer jetzt nicht so das allerschönste Zeichen.
Nee, nicht wirklich. Ja. Gerade wenn du so einen Sido-Bart, hast du das mitbekommen, Sido?
Nee.
Der ist ja so, also ich wusste, ich kannte den, also ich kenne den natürlich, was er so an Musik macht. Ich habe mit dem oder von dem bisher weder ein Interview gesehen noch sonst irgendwas. Ich habe mich da ehrlich gesagt nie mit beschäftigt. Jetzt ging in den letzten Tagen so bei Sendungen wie RTL Exklusiv oder Exklusiv oder wie das alles heißt, gingen so Bilder von einem Auftritt in Österreich um die Welt, wo er so, also völlig bescheuert, wirklich grenzdebil auf der Bühne steht und noch bescheuertere und grenzdebilere Bemerkungen gemacht hat. Sowas wie, keine Ahnung, jetzt gehen wir die Stimmung mal mit der deutschen Gründlichkeit an, die wir hier von einem Österreicher gelernt haben. Oder und so dämlich und da oben sitzen die Reichen und früher wurden die Reichen, die da oben heute sitzen, geköpft und dann brüllt er völlig unmotiviert Revolution. Der war, ich weiß nicht, ob er einfach besoffen war oder irgendwas genommen hat, aber so doof, so dämlich, so prasselblöd. Also wirklich einfach vom Niveau her, so unterirdisch, dass ich mir denke, Micha, wir machen alles falsch. Wir machen echt alles falsch. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen dem Bart, wegen dem Vollbart.
Aber bei Sido,
ist mir so aufgefallen, dass er auch so.
Bitte was? Bei Sido, man würde jetzt fast vermuten, der ist auf Droge oder sowas, aber bei dem ist es ja so, der ist ja zurzeit auf Entzug. Der hat doch letztens erst kundgetan in einem Video, dass er Nasenspray abhängig ist.
Okay.
Jetzt ohne Quatsch, das sind ja viele, weil man dann irgendwann das Gefühl hat, man kriegt keine Luft mehr und so weiter. Und der hat sich da also tatsächlich mal geoutet, dass er seit Jahren abhängig von dem Zeug ist und jetzt versucht, das irgendwie abzusetzen. Vielleicht war das so eine Phase, wo er dann ja völlig überfordert war.
Das kann sein. Ich will ihm da auch nicht zu nahe treten, um Gottes Willen. Und er hat eine hübsche Frau.
Siehst du,
wenn ich einmal RTL exklusiv gucke, dann erfahre ich solche Sachen, die ich gar nicht wusste. Der hat ja irgendeine Schauspielerin, keine Ahnung, wie sie heißt. Mir ist nur aufgefallen, dass sie im Vergleich zu diesem, ja, also entschuldige bitte, vielleicht ist es ja auch kein Volldepp. Und ich meine, der verdient 100-mal mehr Geld als wir beiden zusammen. Wahrscheinlich.
Ja.
Also macht er ja irgendwas richtig und möglicherweise auch richtiger als wir. Aber so wie er sich dort präsentiert hat, hat er sich einfach augenscheinlich als Volldepp präsentiert. Und da sage ich mir immer wieder, warum kriegen solche Volldeppen die besten Frauen? Was ja auch wieder nicht stimmt. Wir haben ja die besten Frauen.
Ich habe keine.
Ja, du hast keine, das stimmt. Du hast den besten Mann.
Ich habe den allerbesten.
Das kann man an der Stelle auch mal sagen.
Ja. Ich überlege jetzt gerade, wenn man bei den, du hast das Thema Volldepp aufgebracht, da sind wir natürlich automatisch wieder bei Donald Trump und der hat ja auch so eine Frau. Also Melania ist ja auch ein Schuss, obwohl ich würde die auch mit der Kneifzange nicht anpacken, egal welche sexuelle Präferenz ich jetzt hätte.
Ich auch nicht. Und ich finde, das ist wie so ein Comic. Inzwischen ist das wie ein Comic, wenn man den so sieht, wenn man Bilder von dem sieht und wenn die dann noch dazu auftaucht. Entschuldige, ich habe wirklich keine Vorurteile. Nie. Du weißt, ja, wir sind lange befreundet und gerade als der angetreten ist, habe ich oft gesagt, du, der Obama war alles andere als ein Waisenknabe. Ja, und der hat bestimmt viel falsch gemacht. Aber ich habe dem Trump von vornherein eigentlich eine Chance gegeben, ja, in meinem bescheidenen Rahmen. Ja, also ich meine, er wird darauf jetzt nicht angewiesen gewesen sein. Aber inzwischen, wenn die schon alleine, ich kann das gar nicht sehen, wenn die so aus dieser Flugzeugtür rauskommen, so mit ihren langen wehenden Mänteln und Kleidern.
Ja, vor allem, er sieht ja immer so aus, als würde er sagen, und auch diese Insel gehört jetzt mir. Der Kaiser kommt auf Kolonienbesuch. Und sie ist, also bei ihr denke ich immer, mein Gott, die künstliche Art Intelligenz und die Roboterbauten aus Japan sind echt schon sehr, sehr weit gekommen.
Ja, wirklich. Ja, Androiden. Ja, er sieht aus wie ein böser Android. Das ist ja überhaupt auch ein Thema. Also wahrscheinlich ist das wirklich ein Außerirdischer.
Meinst du?
Ich glaube nicht, dass er von dieser Welt ist. Aber lass mich noch mal zu den Androiden kommen. Wir haben so ein paar Namen. die heute eine Rolle spielt. Ich habe sie mir wirklich notiert, weil ich habe sie ja seit Wochen hier stehen.
Wir haben Androiden?
Wir haben ja prokrastiniert.
Ja.
Und Entschuldigung, kurz, der Apfel. Hast du gehört? Musste kurz aufstoßen, wegen dem Apfel, dem Boskopf. Nee, Patrick Stewart steht auf meinem Zettel. Patrick Stewart, Star Trek, Patrick Stewart, natürlich heißt die neue Serie nicht so, die heißt Star Trek Picard, so ist es richtig.
Ja, ja.
Aber natürlich personifiziert gespielt von Patrick Stewart. Und ich habe sie gesehen bei Amazon Prime, Star Trek Picard, und wir hatten ja in der Sendung schon drüber gesprochen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, wie alt Patrick Stewart geworden ist. Im echten Leben jetzt, glaube ich, knapp 80.
Ja, der ist 80 ist, glaube ich, ein ganz großer Twitter-Fan. Ne? Der twittert ganz viel in Social Media und so weiter und ist sehr, sehr gut drauf. Also mit 80 Jahren traumhaft. Wenn man das erreichen könnte, ein absoluter Wunsch.
Und die erste Folge bekommt auch gute Kritiken, wenn ich mich jetzt so mal ein bisschen umgehört und umgeschaut habe. Und wie kommen wir auf Androiden? Da geht's so ein bisschen um das Thema Data. Alle Star Trek-Fans wissen jetzt natürlich, was und wer gemeint ist. Data, der Android, was war er? Zweiter Offizier dann auf der Enterprise, glaube ich. War Data der zweite Offizier?
War er nicht Commander Data?
Commander Data.
Ich weiß nicht, wie das in der Rangfolge ist. Also es gibt ja die Nummer 1, gab es dahinter.
Das war
ja Riker. Der hinter diese komischen Geschichten immer auf RTL 2 oder sowas gemacht hat. Ja,
richtig, genau. Das war Riker.
Das war
Commander Riker, die Nummer 1. Der mit der, wie hieß sie denn, das Medium? Mit
Dana
der,
Troy.
Wie hieß sie?
Dana Troy natürlich.
Dana Troy, ja, richtig, genau. Die zwei hatten ja immer was miteinander.
Ah.
Ja, und man hat ja immer früher, als man noch Fan war in den 90ern, Ende der 90er, hat man immer drauf gewartet, die hatten was und dann war irgendwie Schluss und sie waren immer in so einem Schwebezustand, na, passiert noch was, in so einem Erwartungszustand, ja, und auch der Zuschauer war dann immer mitgenommen und hat gedacht, na, gibt's heute ein Küsschen und wenn dann auch nur eine Berührung, so wie bei Brad Pitt und Jennifer Aniston. Ich weiß nicht, ob das letzte Woche ist. Siehste ich jetzt als RTL exklusiv. Ja, so eine Berührung am Arm. Und so war das damals bei Dana Troy und Commander Riker. Eine kurze Berührung und der Zuschauer hat gedacht, wird es wieder? Ja, gibt es eine neue Chance? Gibt es eine zweite Chance? Ja, genau. Und Data war dann aber meines Erachtens der zweite Offizier. Commander Data.
Okay, auf jeden Fall war das der Android, der Computer, so.
Und Data ist tot.
Ja.
In der neuen Staffel, die jetzt begonnen hat. Und irgendwie haben die Androiden wohl probiert, die Welt oder die Sternflotte zu übernehmen und sie wurden aber vernichtend geschlagen und deswegen dürfen keine Androiden mehr gebaut werden, es ist verboten und überhaupt irgendwie ist wohl die romulanische Sonne kollabiert, das heißt es gab eine Supernova und da gab es dann eine große Flüchtlingsbewegung von den Romulanern. Und die Sternflotte wollte aber dann die Romulaner nicht aufnehmen. Also irgendwie so in diesem Konfliktspektrum bewegt sich das Ganze. Das heißt also, Jean-Luc Picard als ehemaliger Captain und jetzt Admiral der Sternflotte will eigentlich von der Sternflotte und von dieser ganzen Vereinigung, wie heißt das? Ist das die Planetenvereinigung? Wie heißen die denn? Also der will davon eigentlich nichts mehr wissen, weil früher hat er mal an die Werte geglaubt, an diese Wertegemeinschaft, aber er hat eben jetzt das Gefühl, dass die Wertegemeinschaft ihre eigenen Werte zunehmend verrät. Also aktueller Bezug, hört, aktueller Bezug. Ja. Also wir tun nach innen so, als wären wir die Guten und die Tollen und die Vorbildlichen, aber nach außen benehmen wir uns wie die Axt im Walde. Das gilt also nicht nur für unsere Welt, sondern eben auch für die Sternflotte. Und da in diesem Konfliktfeld agiert jetzt der Jean-Luc Picard. Sehr interessant, sehr gut gemacht. Mir gefällt die Synchronstimme nicht so, ehrlich gesagt, weil es ist nicht mehr, jetzt kommen wir wieder in diesen Konflikt mit Christian Schulz, glaube ich.
Das war
jetzt
die Originalstimme?
Es gibt zwei Schulz. Es gibt Vater und Sohn.
Ach, eine und Dynastie von Synchronstimmen.
Ja, der Papa ist inzwischen leider gestorben. Und das ist das Interessante an Schulz, also Robert Redford, ja, für alle, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, Synchronstimme Robert Redford, da hat man, glaube ich, jetzt auch so ungefähr eine Vorstellung, wie es klingt und es ist echt faszinierend, der Papa, also die deutsche Synchronstimme von Robert Redford, also der Sohn klingt genau wie der Papa.
Ach, aber es gibt doch jetzt immer noch einen, der irgend so eine Bierwerbung spricht. Und das ist doch die Stimme von Picard. Allerdings ist das inzwischen nicht auch sehr gereift, sehr gealtert.
Ich weiß es nicht. Es gibt jetzt den, der diese aktuelle Folge macht, der heißt, Oh Gott, heißt der Eichel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja, der hat das zwischenzeitlich auch schon mal gemacht. Mhm. Also die Synchronstimme von Picard in irgendeiner Staffel vor 15, 20 Jahren. Und das hat mir damals schon nicht gefallen. Habe ich damals schon gedacht, als ich das gesehen habe, nee, das ist nicht mein Jean-Luc.
Ah, okay.
Ja. Also ich glaube, Stimmen sind ganz wichtig, um so Charaktere überhaupt zuzuordnen. Ich glaube, dass man, wenn man sich da einmal auf eine Stimme eingelassen hat, will man auch nicht, dass der Mensch eine andere Stimme
ja,
hat.
Ja, das ist immer ganz schwierig. Es geht vielen Leuten ja so. Manchen ist es überhaupt nicht wichtig, aber ich finde es auch mal sehr schwierig. Und da können wir hier in Deutschland ja wirklich noch froh sein, dass das, was bei uns das alles so gut synchronisiert wird. Also ich glaube, in Polen ist es so im Fernsehen, da siehst du die Filme oder auch die Serien und da spricht einer drüber. Aber wirklich einer spricht dann alles.
Wirklich?
Und so eigentlich, als würdest du die Untertitel lesen und egal ob Mann oder Frau.
Entschuldige.
Ohne Quatsch, das ist da wohl ein bisschen anders gehandhabt. Vielleicht haben sie es inzwischen auch geändert, aber zumindest vor ein paar Jahren war es einfach so, da gab es das so im polnischen Fernsehen. Und die Holländer
du hast es gar nicht mitbekommen, dass ich ständig aufstoßen muss von diesem Apfel, oder?
Ja, siehst du, das hat der Chef nicht bedacht, als er die Äpfel studiert hat.
Ja, okay. Entschuldige, was ist bei den Holländern?
In Niederlanden zum Beispiel war das früher immer so, oder ist, glaube ich, auch heute noch so, das Land ist ja nicht ganz so groß, die haben fast alles immer nur untertitelt. Dadurch, glaube ich aber, haben die Niederländer auch sehr, sehr gut Englisch sprechen
gelernt.
Sehr
gut Englisch, stimmt. Die Holländer sprechen alle gut Englisch.
So, weil du im Fernsehen immer die Filme im Original siehst, dann eben mit Niederland so Untertitel ist.
Mhm. Ja, das ist ja der deutsche Hang zum Perfektionismus. Ja. Das haben wir hier in Österreich von einem Österreicher gelernt.
Die Südo. Österreicher mit Untertitelung, haben wir ja letztens gelernt, sind nicht ganz so groß. Die untertiteln doch die Amtseinführung vom Kurz mit Hallo Küken, willst du mal hier rüber, kommst du mal, oh hübsch, bist du jung.
Die haben das verwechselt mit irgendeiner Telenovela.
Ja. Die falsche Textdatei hochgeladen. Super. Ich fand das, aber es war großartig. Ja. Das muss man sich mal angucken. Das ist wirklich Kino. Das ist lustig.
Nee, aber tatsächlich, Michael, weil wir ja die Prokrastinaten sind und das ja alles ewig immer vor uns herschieben, bevor wir es erledigen, habe ich mir hier was rausgesucht. Ich habe wirklich mal ein paar Zettel heute vor mir liegen. Mhm. Und zwar, man muss nicht immer perfektionistisch sein. Perfekt. Ja. Es hat auch gereicht, perfekt zu sagen, ja. Also, und toll, sehr spannend, warum Perfektionisten oft unglücklicher sind als Menschen, die es ruhig angehen lassen. Junge Menschen sind heute perfektionistischer. Siehst du, die schreiben auch Perfektionist. Gibt es einen Unterschied zwischen perfekter und perfektionistischer?
Perfektionistisch heißt ja, dass du es bis auf die letzte Spitze treibst und das nicht nur das Optimum, sondern, ganz schlimmes Wort, das Optimalste herausbekommen möchtest, was es ja nicht gibt. Das Wort ist nicht existent, aber das wahrscheinlich ist ja das Problem, dass man diesen Gipfel dann nie erreichen kann.
Also junge Menschen sind heute perfektionistischer als frühere Generationen und das ist wohl auch der Grund, weshalb gerade bei jungen Menschen psychische Krankheiten wieder zunehmen.
Aha, okay.
Ja, also einfach diese Diskrepanz zwischen dem, was ich erreichen will und dem, was ich in der Lage bin zu erreichen. Ich will perfekt sein, ich will perfektionistisch sein, aber irgendwie stoße ich ständig an meine Grenzen. Deswegen ist es gut, dass wir prokrastinieren, deswegen ist es gut, dass wir das alles nicht so ernst nehmen. Ich glaube, wir alten Säcke, wir sind da, bleiben da auf unserem Weg und das ist guter Weg.
Ja, vielleicht muss man es lockerer sehen, ne? Dass man nicht ganz, also dass man auch mit Schrott in die Welt rausgeht. Das ist ja das, was auch so Startups wohl gelernt haben, möglichst viel einfach erstmal raushauen und mal gucken, was setzt sich durch, was läuft gut. Anders als zum Beispiel so eine Philosophie, ich glaube, Apple war da anders, die haben es immer versucht, möglichst das optimale Produkt zu gestalten. Das muss auf jeden Fall mega, mega geil aussehen, auch wenn es vielleicht gar nichts kann, aber es sieht mega, mega geil aus und liegt mega geil in der Hand. Und das hat funktioniert. Vielleicht müssen wir auch sagen, komm, raus mit dem Krams. Deswegen lass uns einen Podcast jeden Tag machen. Lass uns einfach aufzeichnen, wenn du auf Toilette gehst, lass einfach mitlaufen. Einfach aufnehmen.
Rausknallen.
Und rausknallen, egal.
Und zur Not machen wir irgendwelche Untertitel drunter.
Ja.
Ist wurscht. Das war auch eine Meldung letzte Woche. Und zwar hat jemand einen Pornoanbieter verklagt. Ja. Gehörloser, ein tauber Mann. Ich glaube, ein gehörloser Mann hat einen Pornoanbieter verklagt, weil die Pornos immer ohne Untertitel laufen.
Ja.
Und das heißt, er verlangt jetzt von dem Pornoanbieter, dass diese Geschichten untertitelt werden.
Und du als Experte, ich meine, das wäre doch jetzt vielleicht ein Job für dich. Also du weißt ja diese Texte.
Das? Ja, wie kriegt man das aber hin? Wie kann man ein wie kriegt man das in Lautschrift hin? Ich weiß es ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, dass auf der Tastatur bestimmte Buchstaben hinterher sehr, sehr abgenutzt sind. Immer nur
I-U. Was bräuchte man noch? Ein O.
Ich kenne mich jetzt bei Pornos nicht so gut aus. Also musst du jetzt mir helfen.
Oh. Ein O. Das, jetzt werden viele sagen, O. Das stimmt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, O, dann werden viele denken jetzt, ich hatte lange kein O.
Ja. Oh. Ja, O mit Feststelltaste.
Ich hatte lange kein O dabei. Oder ein A. Ah, na gut, A kommt wahrscheinlich häufiger vor. U.
Aber vielleicht kann man auch die Pornos dann kategorisieren, dass du auswählen kannst. Ich hätte gerne einen Porno aus der Kategorie viele A's.
Viele A's, ja. Oder viele O's. Wann hattest du dein letztes U?
Mein letztes U? Ich hatte am Wochenende erstmal so ein Boah. Also das waren eher nur Konsonanten, schlecht ging.
Richtig.
Die Vokale fehlen jetzt wieder.
Deswegen haben wir ja prokrastiniert.
Richtig,
und wir dachten wirklich schon, es ist das Coronavirus, aber es waren nur kurze Intermezzen. Was ist denn die Mehrzahl von Intermezzo? Intermezzis.
Ohne S dann. Das ist wie Espressis.
Untermezzi. Untermessi.
Untermessi, ja, Untermessi. Untermessis ist eine Serie wahrscheinlich auf RTL 2.
Untermessi. Ja. Sind wir wieder bei RTL exklusiv. Oder explosiv. Exklusiv? Wie? Exklusiv und exklusiv.
Ich hatte leider, man denkt ja immer, wenn du eines Tages mal krank bist und liegst, dann kannst du ja einfach mal diesen ganzen Kram mal angucken. Und das Komische, das war jetzt wieder so eine Erkenntnis, ich war einfach nur müde und wollte nichts sehen und wollte nichts hören und einfach nur meine Ruhe haben. Deswegen, eigentlich ist das so völlig verlorene Zeit. Ich habe immer diese Vorstellung, ja, du bist mal krank und dann kannst du alles dieses Mal hier, was da so läuft, Familien im Brennpunkt und so weiter, kannst du alles mal schauen. Nix, ich habe nichts davon gesehen.
Nichts passiert,
nein.
Siehste. Ich habe nur gelesen, dass in Köln-Deutz bei der RTL-Zentrale wurde ja irgendeine Bombe gefunden. Die finden ja jetzt gerade sehr viele Bomben, Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dass sie tatsächlich bei RTL explosiv darüber berichtet haben.
Das fand ich sehr hübsch. Das ist schön. Ja, stimmt.
Ja, ist was dran. Die wurden ja regelrecht evakuiert, glaube ich. Ich glaube, RTL wurde sogar evakuiert.
Genau, die mussten raus und die mussten teilweise ihre Sendungen auch dann aus Berlin machen oder irgendwo draußen stand. Ich glaube, NTV stand einfach draußen am Ü-Wagen.
Okay.
Fand ich auch erstaunlich, dass die kein anderes Studio haben. Also, dass es nirgendwo eine Möglichkeit für die gibt, dann zu senden, dass die also wirklich nach Berlin fliegt und dieses Studio sah komplett anders aus, wo man nicht einfach mal, heutzutage ist ja alles mit diesem Grünzeugs, da kannst du ja da einfach irgendwas drüber blenden, aber das haben die nicht hinbekommen.
Ich glaube, NTV macht das noch ganz hausbacken. Wenn nachts irgendwas passiert, ich bin ja Frühmensch, also mein Wecker klingelt ja regelmäßig 3.30 Uhr und das heißt, bin dann so spätestens ab 4:30, viertel vor fünf im Sender. Und wenn nachts irgendwas passiert ist, dann ist ja NTV auch noch nicht wirklich sendebereit.
Das weiß ja auch keiner.
Die berichten dann schon. Und dieser Junge, da gibt es einen Nachrichtensprecher, so ein junger Typ, und das ist immer dasselbe. Das sieht so ein bisschen aus wie Ken.
Ja? Etienne Bell.
Wie Ken. Und der muss dann immer, und ich bin sicher, dass der das zu Hause aus dem Schlafzimmer macht, da haben sie dann hinten irgendwas gebastelt, irgendwelche Bildschirme, wo man aber sieht, dass die irgendwie nicht echt sind. Und der muss dann immer irgendwie berichten. Und ich glaube, dass er das wirklich zu Hause vom Schlafzimmer aus macht für NTV, bevor dann um 6 oder um 7 oder wann auch immer dort die Lichter angehen.
Jetzt
in der eigentlichen Sendezentrale.
Jetzt sagst du das so, der sieht aus wie Ken. Den habe ich kennengelernt, der war früher mal Praktikant bei einem Radiosender, bei dem ich auch gearbeitet habe, also schon viele Jahre her.
Ja.
Und ein total netter, hatte damals schon so eine coole, tiefe Stimme. Da war ich ein bisschen neidisch, obwohl der, weiß ich nicht, 15 Jahre, ach mehr, jünger war oder so. Und war damals auch ein ganz freakiger Typ. Also war eher so ein bisschen hip unterwegs. Und jetzt sitzt er da brav im Anzug. Ich finde den gut. Ich mag den.
Ich weiß es nicht. Ehrlich, ich krieg's ja nicht mit. Ich sehe immer nur die Bilder.
Du siehst immer nur Ken.
Ich mache ja Radio früh. Und wenn ich diese Gesichter sehe, höre ich nie, was sie sagen.
Der hat eine super Stimme. Sei froh, dass der nicht hier bei uns ist. Der wird uns wegschmeißen.
Wahrscheinlich, ja. Die waren alle besser als wir. Wir hatten keine Chance. Stell dir mal vor, hier würden richtig gute Leute vom Fernsehen kommen und würden jetzt, Gottschalk zum Beispiel macht jetzt auch Podcast.
Ja, deswegen bin ich ja immer der Meinung, also man sollte die Adresse vom Sender runternehmen, damit nicht hier jemand anders ankommt und sich hier mal bewirbt.
Zum Beispiel.
Nicht, dass die hierher kommen und da vor der Tür stehen und sagen, ich kann es viel besser.
Wir werden sowas von weg vom Fenster. Ruckzuck. Ich habe es immer noch besser als du, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es heute noch so extrem viele Leute gibt, die wirklich jeden Morgen 3.30 Uhr aufstehen wollen.
Das ist, glaube ich,
das,
ein Problem.
Und das Ganze ehrenamtlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele gibt. Also insofern, das ist meine Überlebensgarantie. So.
Das ist aber tatsächlich ein Problem, das weiß ich von vielen Firmen, dass das viele, auch gerade Medien zum Beispiel, wo es ja auch dann so ist, dass man abends mal irgendwo in den Stadtrat muss, einfach mal mitschreiben muss und das, dass viele Zeitungen, viele Radiosender einfach das Problem haben, dass auch jüngere Menschen sagen, ach nee, weißt du was, ich mache lieber eine Versicherungsausbildung, weil da habe ich wenigstens sichere Arbeitszeiten.
Ja, genau. War es Wochenende? Was? Um Gottes Willen.
Das kenne ich aber auch von vielen. Ja. Also es ist auch aus der eigenen Firma. Am Wochenende Samstag? Samstag arbeiten die erst. Samstag.
Siehste. Nee. Ja, siehste. Deswegen wird es uns vielleicht doch noch eine Weile geben, Micha. Auch wenn wir einige, das wäre auch ein Thema gewesen, auch wenn wir einige deprimierende Tage natürlich immer mal durchmachen, wir zwei. Wir haben während unserer Prokrastinationsphase, in diese Phase hinein fiel der Blue Monday.
Was war denn der Blue Monday?
Weißt du, was der Blue Monday ist?
Nee.
Du kennst dich dem... Aha, das ist immer wieder schön. Du bist mir ja normalerweise intellektuell weit überlegen. Aber dass ich dir auch mal was beibringen kann. Der Blue Monday ist der deprimierendste Tag des Jahres. Das ist immer der dritte Montag im Januar.
Ach.
Und das haben ganz, ganz hochdekorierte Wissenschaftler errechnet an extrem vielen Faktoren. Dass das, also dieser dritte Montag im Januar, eben der Blue Monday, also die Briten sagen Blue Monday dazu, also der deprimierendste Tag des Jahres.
Lass mich raten. Also es kommen Faktoren aus meinem Genre dazu, also richtig, sprich wettermäßig. Es ist mit die Zeit des wenigsten Lichts, der niedrigsten Temperaturen, fieses Wetter insgesamt. Ja. Dann wahrscheinlich Jahresanfang, man hat gerade Kfz-Versicherung, Kohle, Steuer und so weiter alles bezahlt. Das Geld ist doof.
Ja.
Was kommt
der
noch
letzte
dazu?
Urlaub liegt relativ weit zurück. Fünf Wochen, Weihnachten eigentlich auch nur ein paar Tage. So richtig Fetturlaub macht ja kaum jemand über Weihnachten, der noch nicht Rentner ist. Der nächste Urlaub ist noch relativ weit weg.
Ja, man hat noch nicht ganz verkraftet, dass die Verwandten endlich wieder abgereist sind nach Weihnachten.
Richtig, genau. Ja. Wenn man dann Urlaub hat in den Winterferien, die ja dann irgendwann im Februar kommen, denkt man sich, jetzt muss ich so viel Kohle für so viel Zeugs bezahlen. Jetzt wird schon ein bisschen eng für den Urlaub, der dann demnächst irgendwann ansteht.
Richtig. Ja. Und das muss man alles versaufen am Glühpilz. Ja. Wo ist man denn dann? In Sölden.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
So, die ganzen guten Vorsätze, die man sich so zum Jahreswechsel eigentlich selber gemacht hat. Am dritten Montag im Januar sind die meisten davon eigentlich.
Hat man festgestellt, dass man nur zweimal joggen war.
Haben sich in Luft aufgelöst, genau. Ja. Das alles spielt wohl rein und das alles spielt eine Rolle, um eben diesen Blue Monday zum deprimierendsten Tag des Jahres zu machen.
Wahrscheinlich kommt auch rein, man hat den Vertrag mit dem Fitnessstudio abgeschlossen, das war so ein 2-Jahre-Vertrag, aus dem man nicht rauskommt, stellt dann fest, ach, machst du sowieso nicht, aber dann sind die 14 Tage Widerspruchsfrist vorbei und das ist natürlich dann genau an diesem Montag auch gewesen.
Ja, richtig, genau. Mhm. Dann hängst du drin für ein Jahr oder so.
Ja. Ja, das kann ich verstehen, dass das ein blöder Tag ist, auf jeden Fall.
Ja, was fällt denn noch so rein in unseren kleinen Wochenrückblick? Ist ja fast ein Monatsrückblick jetzt.
Ja, ist schon so lange her.
Arbeiten müssen wir.
Das Dschungelcamp ging zu Ende. Das auf jeden
Dschungelcamp,
Fall.
Natürlich. Du bist ja unser Dschungelcamp-Experte. Und ich glaube, das trifft auch so ein bisschen die Stimmung. Ich denke mal, lass mich vorsichtig schätzen, 80%, vielleicht nur 70%, interessiert das überhaupt nicht.
Genau, richtig.
0,0. Und
aber Einschaltquote 40% Marktanteil.
Ja, gut, in der Zielgruppe. Das sind ja nicht 40% der Deutschen, ne? Das ist ja
die den Fernseher anhatten, die 14 bis 49.
Ich glaube, es sind die 14 bis 49-Jährigen, glaube ich, die werberelevante
Zielgruppe. Das ist übrigens das Witzige schlechthin, ne? Die werberelevante Zielgruppe kommt ja von Dieter Thoma, dem ehemaligen RTL-Chef, weil man damals festgestellt hat, ach, guck mal, unsere Quoten, sind okay, aber wenn wir jetzt mal gucken, in diesem Alterssegment bis 49, da sind wir Marktführer. Und dann haben die einfach gesagt, das ist die werberelevante Zielgruppe. Das ist das, auf das, was sich die Werbung eigentlich konzentrieren sollte, weil dann muss man unbedingt bei RTL die Werbung buchen, da sind wir spitzenmäßig drin. Und das hat sich festgesetzt, obwohl ja heutzutage, wenn ich das Fernsehen einschalte, die meiste Werbung ist doch ganz ehrlich für Medizinprodukte und so weiter, die auch durchaus über 55-Jährige betreffen. Also die werberelevante Zielgruppe hat sich doch definitiv nach hinten verschoben. Und auch der 60-Jährige bucht seine Reise über Booking.com und Trivago und was weiß ich alles. So, und das Lustige ist, es hält sich immer noch diese werberelevante Zielgruppe, die der Thoma vor 30 Jahren mal erfunden hat.
Weil es so gut funktioniert. Ja. Weil die alle ihre Märkte, ihre Clans abgesteckt haben und sie verdienen noch genug damit und deswegen sagen, warum sollen wir jetzt was ändern? Die Öffentlich-Rechtlichen, die damals so ein bisschen überrollt überholt wurden von dieser Entwicklung mit der 40 bis 49 Regelung. Ja, die haben sich inzwischen dran gewöhnt und machen inzwischen auch ihren Schnitt. Aber du hast vollkommen recht, das ist total aus der Zeit gefallen. Und wenn man so eine Zielgruppe überhaupt angeben wollte, dann müsste es wahrscheinlich heute 14 bis 69 heißen oder so.
Ja, ich glaube, das wird bei RTL, also die werden das demnächst irgendwann umbenennen, weil die Jüngeren gucken ja immer weniger Fernsehen. Die sind ja bei YouTube und sonst wo. Ja. Und deswegen fallen die denen natürlich weg. Das ZDF gewinnt ja immer mehr. Das ist ja so der alte Leute-Sender immer in den Statistiken. Und deswegen, ich bin mir sicher, RTL wird demnächst einen total fancy neuen Begriff erfinden dafür. Und, oder einfach sagen, nee, das geht jetzt bis 65.
Ja, ja. Ja, ich glaube überhaupt, dass es wird sich viel umstellen. Ich glaube, wir müssen uns da auch als Radio ein bisschen anpassen. Wenn ich jetzt überlege, ja, das fällt jetzt wieder in den Wochenrückblick, Grammy-Verleihung in Los Angeles. Wie heißt sie? Billie Eilish.
Ja. Ja.
Die so ein bisschen aussieht wie ein Papagei, 18 Jahre jung, gewinnt in jeder Kategorie den Grammy. Und was passiert? Sie findet im Radio, also zumindest in deutschen Radiosendern, in Mainstream-Sendern, findet sie einfach nicht statt. Das heißt also, ein Song von einer Künstlerin, der weltweit durch die Decke geht, der gestreamt wird, die Videos, die Audiodateien und so weiter, das wird gestreamt ohne Ende, es wird gehört ohne Ende. Und die Radiosender, was machen sie? Sie gehen erstmal in die Marktforschung und fragen erstmal die Hausfrau, ob die das gut findet. Also ich glaube, so kann man auf Dauer nicht wirklich überleben. Ich glaube, dass wir uns da irgendwann umstellen müssen, weil so immer dann dort entgegenzusetzen, Agathe Bauer, Textverdreher, Falschversteher, weiß nicht, ob uns das noch über so viele Jahre rettet. Also da muss wahrscheinlich auch ein bisschen was passieren. Und du hast recht, das geht wahrscheinlich los bei dieser sogenannten werberelevanten Zielgruppe, dass man das so definiert und dass man da einfach nicht von wegkommt.
Ja. Da hast du recht. Ja. Wobei diese Billie Eilish-Sachen, hast du die mal gehört?
Ich finde den Song, der sie berühmt gemacht hat, den finde ich ganz gut.
Ah, okay, weil ich hatte mir so zwei, drei Sachen gehört, die fand ich, dachte, wo ist jetzt, okay. Nee, finde ich nicht gut. Aber ja, es sind Phänomene, ne? Aber sowieso, die Amerikaner haben eh nochmal ganz anderen Geschmack. Also wenn du da in die Charts reinschaust, da ist aber ganz vieles dabei, was du in Deutschland nie hören wirst. Wobei, wenn du hier in Deutschland in die Charts reinschaust, hast du ja auch ganz viel dabei, was du im Radio nie hören wirst. Also die Jüngeren sind ja eher alles Gangster-Rapper.
Ja gut, aber vielleicht muss man sich wirklich ein bisschen anpassen. Wir müssen vielleicht gucken, dass man eben auch diese Menschen noch einsammelt.
Ich finde, da ist auch Platz.
Dass wir den nicht ganz verlieren.
Ja? Ich meine, wir haben ja auch genug irgendwie, da kann ja nochmal Abwechslung reinkommen. Also es ist ja auch genug Zeit sozusagen im Leben, als dass man mal sagen kann, ach, ich höre heute mal nicht Rod Stewart, ich höre mir heute mal was Neues an.
Was zum Beispiel?
Ist doch auch so, ich gucke doch im Fernsehen auch nicht jeden Tag mir immer nur Derek an und Polizeiruf, weil zwischendurch kommt ja auch mal was Neues im Fernsehen. Also es wäre ja so, als würdest du einen Fernsehsender machen, wo wirklich nur Star Trek Next Generation aus den 90ern läuft und nichts Neues mehr reinkommt.
Das würde ja auch nicht funktionieren. Ja, und ich glaube, das ist eben sehr verbreitet, immer noch, nicht nur in den Medien, nicht nur beim Radio, nicht nur beim Fernsehen, so diese Mentalität, das haben wir schon immer so gemacht, das läuft doch. Ich meine, es gibt wirklich, selbst hier in Mitteldeutschland, Radiosender, die heute noch eine Yogi Löw Comedy funken, wo man sich überlegt, was, um Gottes, Yogi Löw, ich will mich ja nicht als Kritiker aufspielen oder als jemand, der so tut, als hätte Ahnung, aber ich finde, das ist so ein typisches Beispiel, das lief doch vor 2 Jahren schon gut und vor 3 Jahren, vor 5 Jahren.
Ja, ehrlich gesagt.
Es gibt doch gar keinen Grund, das abzusetzen. Yogi Löw Comedy.
Aber ehrlich gesagt, was viel besser ja früher lief, das könnte man eigentlich mal wieder senden, das wären doch diese Helmut Kohl Comedies. Die waren doch damals der Oberknaller, das läuft doch bestimmt wieder.
Ich erinnere mich, auch so in den 90ern, richtig, so Gerhard Schröder und so weiter, ne? So die Sharping, also ja, Rudolf Sharping, richtig. Ach, das waren so schöne Leute, wo sich, glaube ich, die Comedy-Macher gefreut haben, weil man sie so gut imitieren konnte. Ja.
Aber Helmut Kohl konnte ja dann auch wirklich jeder nachmachen.
Ja.
Also das war ja dann auch irgendwann mal durch.
Kannst du Helmut Kohl?
Ich konnte Helmut Kohl mal eine Zeit lang ganz gut, ja.
Und?
Ich mach's jetzt nicht mehr, weil es ist, okay. Du musst immer nur irgendwie so. Es war damals aber wirklich so, eine Zeit lang, also bei mir ist ja immer so, immer wenn ich Leute gut nachmachen kann, dann sterben die. Deswegen, ich möchte auch jetzt nicht die Merkel nachmachen oder sonst, ich gönne keinem den Tod. Deswegen, ich habe mir Hans-Dietrich Genscher konnte ich damals auch mal ziemlich gut. Also Inge Meisel war ich mal gut drin. Also deswegen, aber die sind jetzt inzwischen, möchte ich nicht mehr.
Wer ziemlich alt geworden ist, ich habe ihn getroffen vorletzte Woche, Reinhold Messner. Ah ja, richtig. Das also, wir wollen jetzt auch nicht versuchen, ihn zu imitieren, weil nein, er soll noch viele gute Jahre haben. Eben. Aber wir waren ja gerade bei dem Thema, wie wichtig es ist, sich immer neu zu erfinden, nicht stehen zu bleiben, nicht zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Das fand ich ja total spannend, wenn man sich mit dem unterhält. Der hat sich ja tatsächlich auch im hohen Alter immer wieder neu erfunden. Ja? Also der ist ja nicht nur Bergsteiger und Kletterer, der ist ja dann in die Politik gegangen. Dann hat er ein Museum aufgemacht. Dann hat er so diese Bücher und Vortragsreihen gemacht. Also das ist schon ein sehr, sehr spannender Mensch. Und er sagt jetzt in der letzten Phase, in der letzten Lebensphase, da ist er sich ja bewusst, logisch, mit, ich glaube 75 jetzt, ja, 75 ist er, jetzt ist er Storyteller und er reist tatsächlich um die ganze Welt und erzählt den Menschen so ein bisschen was über Alpinismus, über das Bergsteigen und über die Philosophie dahinter. Ja, und den Spirit natürlich.
Ja, aber ja. Neu erfunden ja. Heißt, er hat immer wieder neue Sachen gemacht, ausprobiert. Aber Sachen gleichzeitig gemacht. Ist er sich ja treu geblieben, weil sein Lebensthema ist richtig. Halt die Natur, die Berge, richtig. Der Schutz der Berge und so weiter. Ja. Also das finde ich auch wieder groß, wenn jemand dann nicht wie weiß ich nicht, heutzutage irgendwelche Sternchen dann nach 3 Wochen sagen, jetzt bin ich aber plötzlich nicht mehr Influencerin, jetzt bin ich Schriftstellerin. So, also das ist dann immer ein bisschen doof, wenn so nichts was Großes dahinter steht. Und das muss man sagen, respektabel bei ihm, ja.
Respekt und
Schoko. Aber er ist nicht der Lustigste, ne, oder?
Nee, er ist nicht der Lustigste, er ist ein sehr, sehr sachlicher Mensch. Mhm. Und ich muss sagen, das hat mich ja ein bisschen erschüttert. Und ehrlich gesagt, habe ich mir da auch die Glaubensfrage gestellt. Ich meine, Micha, wie lange machen wir das jetzt? Seit fast 20 Jahren. Mhm. Ja? Und auch bei uns sind ja, weil wir gerade beim Thema, das haben wir immer schon so gemacht, die Behaarungskräfte sehr, sehr stark ausgeprägt. Ja,
es ist Nachhaltigkeit. Ja. Wir recyceln so, gerne.
Wir recyceln viel. Und Behaarungskräfte, das gilt auch für uralte Witze. Aber einer unserer Lieblingswitze, den wir, glaube ich, vom ersten Tag an gerne erzählt haben, immer dann, wenn sich irgendwelche Jahrestage in Bezug auf Reinhold Messner ergeben hatten, also zum Beispiel, keine Ahnung, dass er da ohne Sauerstoff auf dem Everest hoch oder Erstbeschreibung, was weiß ich denn, ich alles Mögliche. Unser Reinhold Messner-Witz.
Ja, richtig.
Mit der Postkarte. Ich glaube, wir hatten auch in einem der allerersten Podcasts, die wir hier gemacht haben, hatten wir den auch schon erzählt.
Ah, da waren wir, glaube ich, schon sogar ein bisschen vorangeschritten. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen später gemacht.
Haben wir später gemacht sogar?
Müssen wir den jetzt...
Nee, wir müssen ihn nicht unbedingt zelebrieren.
Nee, aber kurz erzählen muss man ihn jetzt schon.
Man muss ihn erzählen. Also das heißt, Reinhold Messner dort oben auf dem Everest, ja?
Genau.
Ja, wir teilen uns rein ins Erzählen, würde ich sagen.
Ja. Ach, wir teilen uns rein. In der Zeit noch, wo die Handynetze nicht so gut ausgebaut waren und Huawei da oben noch keine Masten stehen hatte.
Nein.
So,
nein.
Und er kommt wieder runter und will das der Welt mitteilen und geht ins Postamt.
Er will ja wissen, er will, dass seine Verwandten zu Hause wissen, dass das alles gut gegangen ist. Richtig. Und dass er wieder unten ist. Und also muss er ins Postamt gehen und eine Postkarte schreiben.
Ja.
Logischerweise.
So, und Reinhold Messner, der ja auch viel in der Natur unterwegs war, sich viel mit dem Yeti beschäftigt hat und ja auch immer gesagt hat, er glaubt fest daran, dass es da oben so eine Art Urmenschwesen gibt, das da oben in den Bergen noch unterwegs ist.
Ja.
Der stapft also in das Postamt und?
Ja. Und fragt die Postbeamtin, sind sie dort verbeamtet, die chinesischen Postfrauen? Ich weiß gar nicht. Oder ist das in Nepal? Wahrscheinlich ist es eher Nepal.
Ja, das ist alles Postbank nur noch. Das ist nichts mehr. Richtiges. Ja.
Früher bei der Deutschen Bank, wo jetzt der Sigmar Gabriel ist. Ach, das ist ja ein ganz anderes Thema. Nee, wir wollten aber jetzt nicht ablenken von dem Witz. Also er fragt diese Postfrau dort jetzt, wir lassen mal dahingestellt, ob die verbeamtet ist oder nicht. Yeti heute noch weg.
Ja.
Also die Postkarte, Yeti heute noch weg. So, und was mich in meinem
Grundfest,
ein großartiger Witz. Was haben wir gelacht? Jahrzehntelang haben wir über diesen Witz gelacht. Ja. Und ich bin in den Grundfesten erschüttert, weil Reinhold Messner, als ich ihm diesen Witz erzählt habe, ich habe vorher natürlich gefragt, ob ich das darf und ich habe ihm auch schon gesagt, dass das nicht respektierlich gemeint ist und so weiter, weil ich wirklich große Achtung habe vor ihm. Und er hat nicht eine Miene verzogen. Und ich glaube, er hat nicht nur nicht eine Miene verzogen, weil er es nicht lustig fand, sondern ich glaube, er hat ihn schlicht und ergreifend nicht verstanden. Er hat diesen Witz nicht verstanden, weil er dann das sagte, was du quasi eingangs, um den Witz zu erklären, auch schon gesagt hast. Gesagt, naja, das war ja wirklich so. Wir hatten ja keine Handys damals.
Ja. Ich glaube, das ist es gibt so Menschen, die ticken so nüchtern sachlich. Ich glaube, das ist so einer, der einfach so Fakten. Der sieht dann da, der ist auch Talkshow erprobt, der weiß, es gibt Stichworte und da muss man jetzt einsteigen und wieder Storyteller-mäßig eine Geschichte erzählen.
Richtig, ja.
Und dann kann man eben einsteigen und sagen, ja, da gibt es wirklich kein Postamt, aber das wurde dann tatsächlich dann und dann hin und her und tralala.
Ja,
also ich glaube, der tickt einfach der tickt so. Das ist völlig normal. Das ist jetzt nicht unbedingt humorlos, sondern der ist sachlich.
Es hat mich erschüttert, trotzdem ein bisschen.
Ja.
Und ist mir auch wieder aufgegangen, dass wir vielleicht seit Jahrzehnten an den Menschen vorbeireden.
Ja, das kann sein.
Reden. Ja, wir hauen uns auf die Schenkel wegen so einem blöden Witz mit dem Yeti und vielleicht geht es den meisten Leuten so wie Reinhold Messner selbst. Das wollen ja, die heute.
Vielleicht, ja. Ich weiß nicht, der wohnt ja in Südtirol.
In Südtirol, genau. Natürlich, ja. Dort hat er ja seine Museen, seine Messner Mountain Museum, glaube ich, so heißt es. Also direkt eine MMM. Ja. Direkt eine Firma macht jetzt seine Tochter alles.
Sei froh, dass wir da nicht Radio machen. Also dann vielleicht sind die da alle so. Die würden damit gar nichts anfangen. Da müsstest du nur Fakten raushauen.
Ich finde das toll, dass du so drüber hinweg gehst. Der Apfel. Also das ist wieder eine Erkenntnis. Das ist ja hier der Podcast mit Mehrwert. Von Äpfeln muss man gelegentlich tatsächlich aufstoßen. Ja, wir haben ja hier Gesundheitsäpfel jetzt neuerdings bei uns im Unternehmen. Deswegen jetzt, ich habe ja gerade einen gegessen. Aber schön, dass du das überhörst, dass du drüber hinweg gehst.
Das gluckert, ja.
Das Bäuerchen. Ja, Bäuer, ach, siehste, das war auch, ja, wir sind ja hier immer noch im Wochenrückblick. Die Bauern haben ganz schön auf den Putz gehauen.
Ja.
Letzte und vorletzte Woche, grüne Woche in Berlin zu Ende gegangen und da gab es ja einigen Rabatz. Man hat das Gefühl, die Bauern sind so ein bisschen gegeneinander. Die einen haben irgendwie für weniger Zeugs da, Glyphosat und was da alles so verstreut wird, demonstriert und die anderen für mehr, oder?
Für eine andere Form der Reglementierung, glaube ich. Oder beziehungsweise radikale, einfach nur von der Regierung sagen, so, das und das darf jetzt alles nicht mehr sein, sondern ich glaube, die wollen irgendwie einen Übergang haben oder ähnliches. Aber so genau stecke ich da jetzt nicht
drin. Ich leider auch nicht. Man hat nur immer rausgehört, die Verbände natürlich und die Funktionäre dann, die haben immer betont, dass es natürlich nicht gegeneinander geht, sondern dass die Bauern eigentlich alle dasselbe wollen.
Ah ja.
Ja, ernst genommen werden. Ja, wahrgenommen werden überhaupt.
Naja, da gibt's ja die tolle Landwirtschaftsministerin, also Frau Klöckner, und die nimmt die ja total ernst und stellt sich dann wieder ins Interview mit dem Nestle-Chef. Also insofern haben sie wahrscheinlich die richtige Ansprechpartnerin.
Ja, wahrscheinlich. Und jetzt gibt's ja auch gerade wieder Ärger, und zwar ein Plakat, da sieht man Otto Waalkes und daneben steht dann, Essen hat einen Preis verdient, Doppelpunkt den niedrigsten. Das ist eine Edeka-Werbung.
Oh.
So. Und daraufhin haben wohl irgendwelche Bauern gleich wieder mit ihren Traktoren ein Edeka-Auslieferungslager besetzt, weil sie gesagt haben, das ist genau das, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Diese Botschaft ist genau das, gegen die wir jetzt vorgehen, ja. Essen hat einen Preis verdient oder nur einen Preis verdient, den niedrigsten. So. Und weißt du, wie sich diese Geschichte auflöst?
Nee, sag mal.
Edeka sagt, naja, mit Essen ist ja nicht das Essen gemeint gewesen. Wir haben vor, demnächst Plakate rauszuhängen, wo dann draufsteht, Minden hat einen Preis verdient, nämlich den niedrigsten. Oder Köln hat einen Preis verdient, nämlich den niedrigsten. Oder. Keine Ahnung, Leipzig hat einen Preis verdient, nämlich vielleicht den niedrigsten.
Ungeschickt also mit Essen zu starten, oder?
Ungeschickt war es ein bisschen ausgerechnet, mit Essen zu starten.
Richtig. Ja, und dann, Otto Waalkes in Essen hat jetzt auch keinen
Bezug. Ich weiß auch nicht, was das mit Otto zu tun hat. Ich glaube schon. Kannst du mal gucken, bitte? Komm, das müssen wir jetzt aufklären. Ich glaube, Otto Waalkes war da drauf.
Aha. Ja. Also, Edeka.
Guck mal, Edeka, Werbung. Essen, niedrigster Preis oder so ähnlich. Ich glaube, du
Essen
kommst
hat einen Preis verdient.
Da Essen hat einen Preis verdient, den niedrigsten. Ist da Otto drauf?
Ich gucke.
Guck mal bitte, oder habe ich mich da verguckt heute Morgen?
Mit Otto Waalkes. Als Blickflang, Otto Waalkes.
Als Blickflang. Einfach, der ist da einfach so drauf.
Und der macht diese lustige Pose mit diesen hochgezogenen Beinen und den abgeknickten Händen und so guckt er so.
Aber es hat keine Bedeutung.
Es hat keine Bedeutung. Otto könnte auch Harpe Kerkeling draufstehen oder weiß ich nicht.
Okay. Ja. Das ist ja interessant. Das heißt, da fährt dann irgendeine Agentur hoch ins Ostfriesland.
Ja.
Zu Otto. Und sagt dann, Mensch, Otto, wir hätten dich gerne auf dem Edeka-Plakat. Muss nichts machen. Einfach nur, wie? Beine auseinander? Oder was?
Beinchen hochziehen. Wie der Storch. Wie der Storch, so reinstachseln, ne?
Okay. Dann überweisen wir dir 500.000 Öcken und dann bist du dabei.
Oder sagt der Otto, Essen, guck mal, das ist Essen. Das ist gar nicht das Essen im Ruhrgebiet, das ist Essen im Landkreis Oldenburg. Da gibt's noch ein Essen.
Siehst du, jetzt erklärt sich das auch mit dem Otto wieder. Oldenburg. Das ist nicht das Essen. Das ist das andere Essen. Das Essen, das kleine Essen. Also das Kleingeschriebene nicht, weil dann gehen ja die Bauern wieder.
Ich weiß ja gar nicht, ob die mit Essen gestartet sind, ob es einfach nur wieder mal, das eine Plakat fotografiert wurde.
Verwirrung.
Wie
sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen meinem Bäuerchen eben.
Wegen deinem Bäuerchen,
wegen dem Apfel. Und ja, richtig, genau.
Interessant. Otto Waalkes.
Ich sag dir, Michael. So, haben wir denn noch so auf den Zettel stehen? Natürlich der große Skandal. Brexit. Hatten wir heute schon Brexit? Hatten wir noch nicht. Aber darüber wird ja dann erst ab Freitag gesprochen, weil Freitag ist es soweit, dass die Briten dann tatsächlich raus sind aus der EU. Aber viel wichtiger ist den Menschen ja inzwischen der Brexit.
Ja, das ist auch ein interessantes Wort, oder?
Sagen das die Briten selbst eigentlich auch?
Ja.
Sagen die Briten Mexit?
Ja, die britischen Boulevardmedien, die haben das Wort geprägt. Ja. Weil ich hatte nämlich letztens auch mir überlegt, warum heißt es denn Mexit? Warum heißt es denn nicht irgendwie, ist ja Harry eigentlich der wichtigere von beiden? Der Hexit oder Harry und Meghan, der Hamxit oder was auch immer? Nein, man hat es ja auf sie bezogen. Das ist wieder so das typische, die böse, böse Frau ist es, die ihn der Nation weggenommen hat. Das spielt, glaube ich, alles so ein bisschen mit da rein. Der Mexit.
Mhm. Ja. Okay. Also es geht um den Herzog von Sussex.
Ja.
Die Royal Sussex. Aber ist er das jetzt noch? Darf man ihn überhaupt so nennen? Nicht, dass die uns jetzt bei Spotify hier den Podcast sperren. Darf man ihn noch so bezeichnen, Herzog von Sussex? Weil er wurde ja nun aller Titel beraubt. Oder er muss ja seine Titel ablegen.
Ich glaube, den Titel hat er dann nach wie vor noch. Das weiß ich gar nicht. Aha. Also nur das, es gibt ja nur wenige, die dieses HRH, glaube ich, His Royal Highness mit dazu bekommen, also die dann wirklich dem engsten Königskrams dazugehören. Und das ist wohl das, was jetzt weggestrichen wird.
Aha, okay, alles klar. Und dann machen sich ja alle Gedanken, wie die beiden überleben. Ich meine, die kommen ja aus reichem Hause, das muss man sagen. Also die Mama ist ja schon recht betucht, weil das ist ja interessant, wie die britische Krone so ihr Geld verdient. Also prinzipiell muss man ja sagen, also um Gottes Willen, ich will jetzt keine antimonarchistischen Ressentiments schüren. Ja, Ressentiments. Markus Lanz hätte jetzt gesagt Ressentiments. Mir ist aufgefallen, du musst mal Markus Lanz gucken, wie oft der Ressentiments sagt.
Ach, sagt er das oft?
Ressentiments, ja, Ressentiments. Also ich möchte keine antimonarchistischen Ressentiments schüren. Ach, wie das klingt, mein Gott.
Aber?
Wo wollte ich hin? Ach so, aber ich meine vieles, was jetzt der britischen Krone gehört, und ich glaube, das gilt auch für andere Königshäuser, die heute noch existieren, ist ja im Grunde genommen Zeugs, was über die Jahrhunderte zusammengeraubt wurde.
Ja,
das ist einfach so. Ja,
ja, vieles davon können wir aber auch nicht versilbern.
Das ist halt so, ja. Ja, da hat die Geschichte quasi die Decke des Schweigens darüber gelegt, und naja, nun ist es halt so. Und die sind also nicht schlecht aufgestellt. Also warte mal, die britische Königin, unsere Queen, besitzt immerhin 146.000 Hektar Wald- und Ackerfläche. Viele, viele Filetgrundstücke auch noch in den großen Städten Großbritanniens. Was interessant ist, die Hälfte der britischen Küste mitsamt der 12 Seemeilenzone gehört der britischen Krone.
Ach, schön.
Ja. Und alles, was dort im weitesten Sinne an Einnahmen zusammenkommt, das bringt, also Kronbesitz sozusagen, bringt einen schönen Gewinn von 343 Millionen Pfund. Also rund 400 Millionen Euro.
Aber ich glaube, die machen von Jahr zu Jahr jetzt nicht wirklich großartig Gewinne. Nee,
pass auf. Und es gibt ein Gesetz, das wusste ich auch nicht, es gibt ein Gesetz, dass der Königin, also dem Hause Queen Elizabeth, automatisch ein Viertel davon zusteht. Ja, das heißt also, 400 Millionen machen die, da gehen 300 Millionen an den Staat und 100 Millionen kriegt quasi die Lissi. Wie wir sie liebevoll nennen, kriegt die Lissi überwiesen.
Ich wollte sagen, die kann jetzt aber nicht sagen, einfach so mit dem Geld, ich kaufe jetzt hier ein paar Tesla-Aktien oder sonst was, sondern so wahnsinnig frei verfügen kann die mit der Kohle auch nicht. Ne?
Ja, aber wahrscheinlich die 100 Millionen wahrscheinlich dann doch, oder? Die sie kriegt im Jahr.
Ja, weiß nicht, wer bezahlt denn die ganzen Angestellten da im Palast? Die müssen ja auch noch bezahlt werden, die Hunde müssen gefüttert werden, der Palast muss gebrunnert werden. Das mit den Palästen ist aber, glaube ich, auch unterschiedlich. Einige sind im Staatsbesitz. Ich meine, das wäre auch das Thema mit dem Buckingham Palace gewesen, dass der nämlich, also da, wo sie hauptsächlich ja drin wohnt, dass der damals, als der gebrannt hat, ja dann, weil er nicht ihr gehört, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch hier, dass der vom Staat dann auch wieder aufgebaut werden musste, und deswegen musste dann aber auch dieser öffentliche Tag oder die paar Tage im Sommer, wenn die im Urlaub sind, eingeführt werden, wo der Palast geöffnet wird, um das so ein bisschen zu refinanzieren, weil der Palast ja dann doch dem Volk gehört. Ja. Also es ist nicht alles ihr.
Warte, hier, da habe ich was. Noch lange. Warte. Ein Großteil des urgroßmütterlichen Einkommens, also Urgroßmutter von Meghan und Harry, ein Großteil des urgroßmütterlichen Einkommens ist für die auf 10 Jahre angelegte Renovierung des Buckingham Palace reserviert. Dem maroden Gemäuer mit seinen 775 Räumen verdankt die Monarchie ihre jüngste Gehaltserhöhung, weil die kriegen nämlich jetzt mehr Geld. Also nehme ich an, dass das doch selber bezahlen müssen. Ah. Warte mal hier. Die Renovierungskosten des Palastes werden auf 370 oder bis 430 Millionen Euro geschätzt.
Aha.
Und das muss die bezahlen. das muss die bezahlen. Deswegen kriegt sie aber automatisch aus dem, was aus Kronbesitz an Einnahmen generiert wird, kriegt die jetzt mehr. Dass sie das dann in den nächsten 10 Jahren auch bezahlen kann.
Ja.
Weißt du was? Ob sie die erlebt? Wie alt ist die Queen jetzt? 93 meine ich, oder?
Ich weiß nicht.
600? Wie alt ist denn Queen Elizabeth? Kannst du mal gucken, bitte? Ah. Wenn ich ja Internet anmache, dann stürzt bei mir mal alles ab. Guck mal, 93. Ich sag 93, du sagst 96.
Ach, ich sag 96.
Du sagst 96, bei Unrecht hat man so einen Kaffee bezahlen.
Ich sag einfach mal, dass sie... Och, jetzt kommt die blöde Band hier.
Queen?
1926 geboren. Wie alt ist sie denn dann jetzt?
26, dann ist sie 94. Wird sie 94, oder?
Schau an, ja. Im April. 21. Okay. April wird sie 94.
Musst du einen Kaffee bezahlen.
Für die Queen.
Ja, genau. Ja. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, dass es die reiche Oma ist von Meghan und Harry. Also und dass die wahrscheinlich dann doch immer mal ein Scheinchen hat, was sie den beiden zusteckt. Oder? Ja.
Wahrscheinlich, ich denke mal, so irgendwas wird ja da noch laufen, dass man da, ach guck mal hier, Buckingham Palace, da steht's aber. Der Palast gehört übrigens dem Staat, da steht's jetzt. Also habe ich doch keinen ganz großen Quatsch erzählt.
Aber dann habe ich ja Quatsch erzählt.
Nee, aber ich vermute mal, dass, keine Ahnung, warum die das dann jetzt, wie sie es aufgeteilt haben. Der Palast gehört übrigens dem britischen Staat. Die darin enthaltenen Möbel, Gemälde, Wandbehänge und weiteren Kostbarkeiten gehören zur königlichen Sammlung.
Aha. So, aber hier steht, die Experten der Sunday Times Reichenliste schätzen den persönlichen Reichtum der Monarchin auf ziemlich genau jene Summe, die für die Renovierungskosten des Palastes veranschlagt wird. Na gut, das ist jetzt offen.
Das ist wahrscheinlich wie bei so einer Eigentümergemeinschaft. Da ist wieder Außenwand gehört der Gemeinschaft, innen drin ist der Mieter oder der Eigentümer, der das ist vielleicht für so eine Eigentumswohnung geregelt.
Ja. Hauptsache, sie wird jetzt nicht rausgeklagt dort.
Die Queen. Ja, eben, wegen Eigenbedarf.
Das habe ich Tom Johnson. In Zwickau, ein SPD-Stadtrat. Also die SPDler, was mit denen los ist. Der Gabriel geht zur Deutschen Bank. Ja. Und ein SPD-Stadtrat in Zwickau hat seine eigenen Eltern jetzt aus ihrem Haus geklagt. Ich weiß nicht, was da passiert ist und wie auch immer, aber das ist doch schrecklich, oder? Also so viel kann eigentlich gar nicht passieren.
Kommt in den schlimmsten Familien vor.
Dass man seine eigenen Eltern aus dem Haus rausklagt. Ah. Schlimm, schlimm. Vielleicht ist das so ein SPD. Um Gottes Willen, nein, ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt auch viele grundgute Genossen. Na gut, so viele gibt's ja nicht mehr, aber ja, gibt's bestimmt auch viele. Aber,
ich glaube, bei der SPD regt man sich noch mehr drüber auf oder auch bei den Linken. Also wenn's wahrscheinlich bei anderen Parteien erwartet man es fast.
Ja, aber eine gewisse monetäre Orientierung lässt sich ja nicht ausschließen.
Nee, absolut nicht. Bei Herrn Gabriel vermute ich auch nicht.
Sowieso nicht.
Ja, ja.
Da hat der Frank Plassberg gleich ein Knalltrauma bekommen. Das ist letzte Woche auch passiert. Frank Plassberg hat ein Knalltrauma. Stell es mal vor.
Ja, aber bei der Schreierei in der Sendung kann ich das auch verstehen.
Ja. Ja. So, was haben wir denn noch so, Micha?
Trumps Deal des Jahrhunderts natürlich, oder Jahrtausend, oder was ist das da mit Israel?
Du kommst ganz aktuell auf den Friedensplan, den Donald Trump präsentiert hat.
Der ist doch super, der Plan.
Ja.
Da wurde also monatelang drüber geredet und alle dachten, oh mal gucken, was kommt da.
Ja, ja,
du warst ja auch so ein Hoffnungsträger.
Ich war hoffnungsvoll, aber jetzt müssen wir lernen, die einen kriegen alles, die anderen kriegen nichts. So ungefähr ist das angelegt, ja?
Ja, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so eine Scheidungsverhandlung. Also sprich, du gehst als Ehepaar, musst du dann vor Gericht gehen und der Scheidungsrichter hat sich aber erstmal wochenlang mit dem Mann zusammengesetzt und die Frau musste zu Hause bleiben und er hat mit dem Mann dann gesagt, pass auf, aber hier, liebe Frau, wir haben eine super geile Lösung für dich, also es ist alles geregelt, es ist der beste Deal des Jahrhunderts, den du überhaupt kriegen kannst, also das Haus kriegt der Mann, das Auto kriegt auch der Mann, du kriegst aber so ein paar hundert Euro pro Monat schon mal so dazu und hör mal, und du kriegst die mega geile Couch, das ist doch super, super geil, so und das wird die Frau dann da so Hammerschlag, kannst du mal mit dem Hammer auf den Richtertisch haben, so zack, Urteil gefällt. So, und das ist jetzt geregelt.
Und das präsentieren die dort einfach. Und deswegen ist Jean-Luc Picard auch kein Fan der Sternflotte mehr. Ja?
Ja.
Eine Wertegemeinschaft, die so offensichtlich ihre eigenen Werte mit Füßen tritt, das ist schon extrem, weil da geht's ja auch richtig gegen Völkerrecht. Ich meine, das, was sie den Russen seit Jahren vorwerfen, immer und immer wieder, ob zu Recht oder Unrecht, oder auch anderen Staaten, das selber praktizieren sie halt, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich finde, um dieses Friedensabkommen zu charakterisieren oder vielleicht auch einfach zu analysieren, Micha, es reicht schon. Mach mal den Versuch, sich die Bilder dazu anzugucken. einfach so die Fotos von Trump und Netanyahu, die da so stehen und so. Das ist einfach, es sagt irgendwie alles. Und das ist ja auch schon makaber, oder? Dass da nicht mal ein einziger von der anderen Seite bei dieser Präsentation dabei war.
Nein, und dass man auch vorher nicht mit denen gesprochen hat.
Vorher nicht, nix, gar nichts.
Aber das Highlight fand ich habe gestern, als die erste Eilmeldung dazu kam, habe ich gesagt, oh, das ist ja schon mal, guck mal. Und die Palästinenser sollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt bekommen. Da habe ich gedacht, oh, die teilen Jerusalem. Also nicht, dass das wirklich klappen würde, aber sie bieten es an, die Israelis bieten an, Jerusalem zu teilen, hat der Trump gesagt. Und da habe ich gedacht, was für eine Nachricht. Das musst du heute mal durchgucken durch die Schlagzeilen. Das ist in ganz vielen Schlagzeilen auch immer noch drin. Und der Trump hat gesagt, sie bekommen eine Hauptstadt in Ost-Jerusalem. Jerusalem bleibt aber die ungeteilte Hauptstadt Israels.
Das heißt, es geht um einen Vorort. Es geht eigentlich um einen winzig kleinen Vorort, also so ein kleines Gartengrundstück.
Ja, im Prinzip, als wenn wir jetzt gesagt hättest, wir teilen Deutschland und dann sagst du der einen Hälfte, pass auf, ihr kriegt aber Ost-Berlin. Total geil, ihr habt Ost-Berlin als eure Hauptstadt. Mhm. Und dann hinterher stellt sich raus, es ist Rüdersdorf. Oder Heckelberg-Bruno oder sowas. Es ist der absolute Irrwitz. Das ist total bekloppt.
Der Irrwitz, der möglicherweise in die entgegengesetzte Richtung verläuft.
Wahrscheinlich. Lustig ist auch übrigens diese Karte. Ich muss ja auch angucken. Trump hat so eine Karte getwittert.
Ja, sieht aus wie ein Schweizer Käse.
Ja, ich habe so ein bisschen, das in Wirklichkeit, also der jetzige Zustand sieht ja noch schlimmer aus, also sprich die Palästinensergebiete sind ja viel, viel kleiner. Ja. Man hat ihn ja schon so versucht, so irgendwie so ein größeres zusammenhängendes Gebiet da zu schaffen, aber die Karte ist ja auch so lustig gemalt, dann ist so ein Häuschen da irgendwo, das ist so eine Gegend, da kann man wohnen und das ist eine Gegend, da kann Industrie sich ansiedeln. Mhm. Also hat wirklich, der Trump-Sohn hat wirklich so ein Ding gemacht und dann die hier der Gazastreifen, der nicht zu den großen...
Moment, nicht der Spiegelsohn. Ja, das möchte ich.
Ach, der Schwiegersohn, genau. Der hat das ja alles ausgestöpselt da. Der hat sich das so überlegt. Und dann so, guck mal, weil das ja so Flickenteppich ist, der Gazastreifen ist ja weit weg und da gibt es keine Verbindung. Da baut man einen Tunnel. Einen Highspeed-Tunnel drunter. So, das ist auch, das ist so in dieser, diese Amis haben auch immer lustige Vorstellungen.
Ja, na mal sehen, was draus wird. Wahrscheinlich nicht allzu viel.
Nee, und wie du schon sagst, vielleicht geht's in die Gegenrichtung.
Ne? Im Moment sieht's so aus. Micha, es ist schön, dass man sich mit dir über all diese Dinge so austauschen kann. Aber es ist schon wieder fast eine Stunde rum.
Ach, guck.
Ja. Und alles, was wir jetzt noch sagen, könnte möglicherweise gegen uns verwendet werden. Und du weißt ja, vielleicht steht ja doch jemand in den Startlöchern, der sich bewirbt und der es besser kann.
Ja, und jetzt haben wir aber über die schönen, wirklich schönen Dinge haben wir nicht gesprochen, dass der Wendler ein Auto geschenkt bekommt. Das ist doch eine tolle Nachricht der Woche.
Oh Baby, ich liebe dich. Ich liebe dich. Sagt sie, oder sagt er? Nee, sie sagt immer, ich liebe dich.
Nee, und er sagt immer, warum machst du das? Oder was sagt der mal?
Gibt's den Song jetzt übrigens bei YouTube? Oh Baby, ich liebe dich. Also hat jemand natürlich sofort wieder abgemixt, weil das ist ja, glaube ich, das momentan meist geteilte, gesehene Video in den sozialen Medien, diese Autoschenk-Szene. Und ich glaube, Olli Pocher hat sich auch gleich der Sache angenommen. Also sehr hübsch, ich liebe dich. Und darf ich nochmal meine Theorie wiederholen, Micha, von heute Morgen?
Ja, ganz kurz nur einen Satz davor. Nachdem er letzte Woche immer das angebliche Bild von seinem Pipi-Mann durch die Netzwerke ging, ist diese Woche dann das Video mit dem Auto drin. So, und jetzt, was ist deine Theorie?
Ist das widerlegt mit dem Pipi-Mann? Ich weiß gar nicht.
Also seine Mutter hat herzhaft gelacht.
Seine
Mutter, die hat im Video gesagt, ich habe ihn doch letztes, vor ein paar Monaten noch gesehen, da waren wir in Florida zusammen, da stieg der dann aus dem Pool, Splitterfaser nackt. Ja, und da hat sie noch gedacht, Junge, ich weiß, wie du aussiehst, muss das jetzt hier sein? Und dann gackert sie rum und weil sie gefragt wird, glauben Sie, ist dieses Foto von dem, denn echt, ist es wirklich seiner? Und sie dachte, also wenn er sich jetzt verdoppelt hätte, kann ja wohl nicht sein. Ne?
Also nochmal zu meiner Theorie mit Laura und Wendler. Das hat im Grunde genommen auch wieder was mit der, also ich weiß nicht, ob ich Verschwörungstheoretiker bin, das hat wieder was mit diesem Julian Reichel von der Bild-Zeitung zu tun. Die Bild-Zeitung übrigens auch sehr interessant. Das sind die tatsächlich was Gutes in diesem Plan finden, in diesem Friedensplan.
Ach,
den Nahen Osten. Ja, du musst halt lesen. Also die sagen, das ist eine Chance und so weiter. Julian Reichel, ich hatte ja beim letzten Podcast, der leider viel zu lange her ist, weil wir einfach viel zu lange prokrastiniert haben, habe ich ja behauptet, meine Theorie, Julian Reichel ist in Wirklichkeit ein verkappter Linker. Also der Chefredakteur der Bild-Zeitung, und der darf das nur keinem sagen und deswegen ist er besonders extrem. Ja, deswegen haut er immer besonders extrem drauf, nämlich in die genau andere Richtung, damit er eben die Leute, die das lesen, am Ende genau das Gegenteil denken ja. an dem, was da geschrieben steht. Und ich glaube ja, dass das mit der Laura und dem Wendler, dass das gemacht ist. Das ist irgendeine Hostess, die haben sie sich gekauft, der bezahlt die 500 Euro am Tag oder was auch immer. Und die muss herhalten, die muss sich nackig machen, die muss zum Playboy gehen. Und dann sagen die so, auf die Art und Weise retten wir die Karriere vom Wendler, der ja Schulden ohne Ende hat. Der kann ja nicht mal in Deutschland landen irgendwie, ohne dass er gleich Besuch kriegt vom Gerichtsvollzieher und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Trick ist, dass sie einfach die Kläne benutzen und sagen, komm hier, kriegst Geld von uns. Und ich meine, der Wendler ist doch jetzt wirklich in allen Schlagzeilen. Ich meine, sicher, mit jedem Quatsch und mit jedem Unsinn, den man sich nur vorstellen kann. Aber das ist ja im Grunde genommen alles initiiert durch diese, keine Ahnung, 40 Jahre jüngere Laura oder wie weiß nicht, wie viel jünger die ist.
Gute Frage. Ja,
meine Theorie ist, die haben sich das ausgedacht.
Meinst du?
Ich weiß es nicht.
Ja, aber wir haben doch damals auch bei Florian Silbereisen und Helene Fischer hieß es da auch immer.
Haben auch gedacht, dass
das ist alles das ist inszeniert. Das kann doch nicht sein, dass die zusammen, so wie Stefanie Hertel und Stefan Ross und so, haben auch alle immer gesagt, nein, ach in Wirklichkeit so und er treibt sich doch ganz woanders rum und so weiter. Nein, und tatsächlich, die sind 10 Jahre zusammengeblieben. So, vielleicht ist es bei denen auch
die
Big Love. Kann doch sein.
Okay. Ich will daran glauben, sie sagt ja auch so, ich liebe dich, Baby,
ich liebe dich. Ich bin der Romantiker, ich möchte auch dran glauben.
Warum machst du das? Warum machst du das? Sie hat ihm ein Auto geschenkt. So ein Dings, ja, so ein Riesending.
So ein SUV. Wo man sich fragt, wo hat die 22-Jährige die Kohle her? Aber gut, ist ja nur ein Leasingvertrag wahrscheinlich für 2 Wochen.
Da steckt wieder meine Verschwörungstheorie.
Ja, ich kann bei der ganzen Geschichte, ich bin ja da parteiisch, weil ich habe ja nach 2 Wochen Dschungelcamp, bin ich ja voll auf der Seite von Claudia.
Ja, da sind wir stehen geblieben vorhin.
So, deswegen finde ich das alles schwierig, was der da so treibt. Aber sie spricht sehr, sehr nett über ihn.
Wir senilen alten Männer. Mensch, wir sind doch vorhin stehen geblieben, dass 70-80% der Deutschen sich überhaupt nicht für dieses Dschungelcamp interessieren, dass es denen völlig am Arsch vorbeigeht. Aber die 20%, die das gucken, das sind dann voll die Freaks und die Fans. Und die Fügung hat es uns glücklicherweise so gemacht, so gestaltet, dass du zu diesen 20% Fans gehörst und so kann ich wegen dir auch mitreden. Ein bisschen, weil du mir immer erzählst, was dort passiert.
Passiert ist, das ist doch vorbei.
Jetzt ist es ja vorbei. Ja. Und wir haben diesen Damien, ja? Wie heißt er? Prinz Damien.
Und da sind sich aber alle einig, dass das ein toller Mensch ist. Das ist
ja, bestimmt,
ein lieber, netter Typ. Ja. Sehr positiv, immer auf alles guckt, sich rausgehalten hat, aber nicht böse geredet hat über andere Menschen. Deswegen, ich glaube, viele andere gönnen ihm das.
Ach, das ist toll.
Ja, das ist schön. Deswegen, das geht auch so positiv dann damit zu Ende. Das finde ich,
ist schon herrlich. Und drin war die Ex vom Wendler, die Ex vom Jens Büchner war auch richtig. Drin, hier vom Malle-Auswanderer.
Genau, die war sehr schwierig.
Die war schwierig,
haben auch eigentlich viele ganz, ganz furchtbar gefunden. Aber deswegen, ich bin so, ich finde solche Sendungen immer toll, wenn man, die Leute kannte ich ja vorher auch alle nicht, aber dass ich so bei der Wendler-Frau habe ich gedacht, wenn die ist so eine Patente, die ist so, irgendwie steht die mitten im Leben, die hat ihn ja auch gemanagt, die hat ihn groß gemacht über all die Jahre und die spricht immer noch sehr gut über ihn. Deswegen meine Theorie ist auch, dass da irgendwie mit der ganzen Pleite, dass die sich irgendwie noch ein bisschen was gegenseitig vielleicht zustecken oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und sie redet so gut über ihn, deswegen denke ich auch, der kann auch nicht so kacke sein, wie alle immer sagen. Also sonst wäre die mit dem nicht so lange zusammen gewesen, hätte nicht hinterher gesagt, ja, ist so, man verliebt sich mal woanders hin und dann ist es halt das gewesen. Die ist eine tolle Frau, deswegen, das muss alles irgendwie stimmen. Der Wendler ist bestimmt, der ist okay.
Siehste. Ja. Der ist okay und das ist alles nur inszeniert mit dieser 18-Jährige da, mit diesen riesen Titten und so. Das ist alles nur inszeniert.
Meinst du, der kommt mit der Claudia wieder zusammen, ja?
Ah, vielleicht. Du, das sind doch alles irgendwie C- und D-Promis, die dort drin sitzen in diesem Dschungelcamp. Wenn RTL irgendwann mal sagt, okay, wir machen es jetzt ein bisschen anders, wir gehen mal auf die F- und G- und H-Promis und die rufen dich an, Michael Klein, berühmtester Meteorologe des Landes, du kriegst 100.000 Euro, wenn du ins Dschungelcamp gehst. Würdest du es machen?
Also 100.000 Euro ist, würde ich sagen, also die Kohle, eigentlich müsste man es dafür machen. Auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, ob man sich da sehr blamiert. Also
was kriegen die? Die kriegen schon so 100, oder?
Ist das
so?
Nee, etwa? Das ist, also der Gewinner kriegt 100.000 Euro als Prämie.
Ich dachte, dass sie das so als Antrittsprämie
kriegen. Ja, und das ist aber wohl sehr unterschiedlich. Also man hat in den vergangenen Jahren immer mal was gehört. Also eine Brigitte Nielsen zum Beispiel, die hat wohl deutlich über 100.000 bekommen. Mhm. Und andere Sternchen, die vorher nur mal irgendwo beim Bachelor drin gewesen waren, keine Ahnung, die 10.000 bekommen oder was auch immer. Also das spielt sich dann wohl eher in diesen Bereichen ab.
Und Laura soll ja angeblich nur 10.000 für ihr Playboy-Shooting bekommen haben. Also Laura, die Wendler-Laura.
Ja.
10.000 ja, luschiger Euro. 10.000, das ist ein Witz. Kathi Witt war, glaube ich, die erste Frau überhaupt, die 1 Million bekommen hat vom Playboy.
Ja, aber Entschuldigung, ich glaube, 10.000 ist doch auch Geld.
Ich dafür, glaube, Kathi Witt hatte damals die Millionengrenze.
Ernsthaft? Gesprengt. Ja, aber ich finde 10.000 Euro, Entschuldigung, also da muss man aber als Otto Normalarbeitnehmer für arbeiten und stell mal vor, du musst dich da hinstellen und abfotografieren und so weiter, das sind 10.000 Euro oder auch 10.000 Euro.
Ich musste fürs letzte Foto... der Playboy auch nicht zahlen, Micha.
Nee, ja. Null.
Nee, ganz
so,
sicher nicht.
Ich musste fürs letzte Foto bezahlen, 15 Euro fürs Passfoto, so.
Ja, so. Achso, ich dachte Blitzerfoto.
Die sind teurer.
Okay. Ja. Micha, wir waren eigentlich schon dabei, uns allmählich zu verabschieden. Achso, und du hast gesagt, die Themen, die dir so...
Nee, ich wollte nur sagen, dieses Positive. Wir wollten positiv rausgehen, der Weltladen ein Auto geschenkt bekommen. Es gibt eben auch noch schön. Es gibt noch Liebe zwischen Menschen. So.
Ja, Liebe und Prinz Damien.
Ja,
eben auch was Positives. Schließt sich der Kreis von Sido über Donald Trump, dem Wendler.
Und den Bakterien im Bad. Damit ging es irgendwann mal los heute.
Ja, richtig, genau.
Knuddeln Sie lieber Ihren Hund als Ihren Mann. Das ist gesünder.
Micha, dann bleibt uns jetzt nur noch eine schöne Restwoche zu wünschen.
Ja,
viel Spaß beim Hören. Empfehlt uns weiter oder lasst es.
Was ist das denn jetzt für eine Aussage?
Wenn ihr vorhabt, euch hier zu bewerben.
Ja, bloß nicht.
Keine Chance. Nee,
bloß nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Chance. Bewerbt euch nicht. Bewerbt euch bloß nicht.
Ja, okay. Es ist nicht alles so toll, wie es aussieht.
Nein, auf gar keinen Fall. Wir lassen uns ein Vollbart wachsen, dann haben wir wenigstens etwas an Fans drin hängen hier bei uns.
Andererseits, es gibt Äpfel. Neuerdings.
Jetzt mach's hier nicht so schmackhaft.
Wir lassen das
jetzt. Dass die Arbeit hier so toll ist.
Eine schöne neue Woche und wir nehmen uns vor, nicht mehr so viel zu prokrastinieren. Und der nächste Podcast, das ist ja so wichtig, dass ein Podcast wirklich in regelmäßigen, berechenbaren Intervallen erscheint. Also der nächste Podcast erscheint dann irgendwann.
Ihr müsst dann aber auch hinnehmen, dass die nächsten Podcasts nicht mehr so perfektionistisch sein werden wie die letzten.
Ich hab das jetzt auf. Und bis zum nächsten Mal oder bis morgen früh im Radio, ja?
Auf jeden Fall. Bis bald. Okay. Tschüss.